Der Kapitän befahl seiner Mannschaft, das Deck zu fegen, aber viele Männer sammelten erst einmal große Haufen der Asche als Souvenir und Mitbringsel ein. Sie taten die Asche in große Säcke und kleine Gläser. Plötzlich bemerkte der Kapitän etwas Seltsames.
»Ichiro«, sprach er einen der Männer an, »deine Haut ist ganz rot, als wäre sie verbrannt.«
Ichiro wandte sich seinem Kapitän zu, und da bemerkte dieser, dass Ichiro auch an der Wange etwas Auffälliges hatte. Und in diesem Moment bemerkte der Kapitän, dass auch er selbst sich nicht recht wohl fühlte. In den Mundwinkeln fühlte er einen kleinen, scharfen Schmerz. Er war dort schon einige Zeit zu spüren gewesen, aber erst jetzt so stechend geworden, dass der Kapitän sich seiner bewusst wurde. Der Schmerz wurde immer heftiger, so dass der Kapitän zunehmend darunter litt. Außerdem wühlte tief innen in seinem Körper ein vages Gefühl von Übelkeit. Da hörte er hinter sich ein ekelhaftes, gurgelndes Geräusch. Einer seiner Männer musste sich plötzlich übergeben. Er drehte sich um und sah, wie der Mann sich nahezu gewaltsam über die Reling ins Meer erbrach. Es dauerte nur einen Augenblick. Auch einem anderen Mann wurde übel, und dann noch einem dritten. Und auch die Übelkeit, die dem Kapitän zusetzte, ging nicht vorüber. Sie wurde immer schlimmer. Es schwindelte ihn, und seine Gelenke und Muskeln schmerzten, überall gleichzeitig. Der Kapitän erkannte, dass hier etwas nicht stimmte. Er wusste nicht, was sich die Amerikaner diesmal ausgedacht hatten, aber in dem unermesslich großen Feuerball, den sie über dem Bikini-Atoll ausgelöst hatten, war offenbar wieder etwas ganz Neues gewesen. Etwas, das den Niederschlag noch hunderte von Kilometern entfernt gefährlich machte.
»Wir müssen hier weg«, sagte der Kapitän zum Steuermann des glücklichen Drachen. »Wir fahren nach Hause. Sofort.«
Der Trawler drehte nach Osten ab, die Maschine arbeitete mit voller Kraft. Aber wenig später war schon die gesamte Mannschaft des glücklichen Drachen krank und litt an Übelkeit. Der Wind ließ nicht nach. Einige Stunden später erreichte der Korallenschnee auch die 100 bzw. 300 Kilometer entfernten Atolle Utirik und Rongelap. Palmenblätter und Sandstrände wurden von einem Mantel aus grauen Flocken bedeckt und die Korallenasche fiel auch auf die Hausdächer und die Haare der Menschen. Kinder und Erwachsene fingen die vom Himmel herabschwebenden Flocken mit den Händen und betrachteten sie, entzückt lächelnd. Das war für sie etwas ganz Neues, denn im Paradies schneit es nicht. Am nächsten Tag waren alle Bewohner von Utirik und Rongelap schwer krank. Aber es sollten fast 60 Jahre vergehen, ehe die Welt verstand, um wie vieles gefährlicher der Heimatplanet der Menschen an jenem schicksalsschweren Tag plötzlich geworden war. Als Hauptkommissar Kenzaburo Niori das Gebäude sah, spürte er sofort, dass hier etwas absolut nicht stimmte.
»Fordere Verstärkung an«, sagte er zu Akiko Nobura. »Hier ist etwas Schlimmes passiert. Etwas sehr Schlimmes.«
»Wie kannst du das wissen?«, dachte Nobura, stellte jedoch die klare Anweisung ihres Vorgesetzten nicht in Frage. Jüngere Untergebene taten so etwas nicht. Zumal, wenn es sich um eine Frau handelte, die erst vor ein paar Jahren ihre Ausbildung abgeschlossen hatte.
»Und ruf einen Schlosser«, fügte Niori hinzu. »Zur Sicherheit.«
Hauptkommissar Niori betrachtete das vor ihm aufragende 20-stöckige Bürogebäude, die Hauptverwaltung des Yoshikawa-Konzerns. Die Glaswände des Gebäudes schimmerten im Halbdunkel der Nacht matt hellgrün. Nur in der Empfangshalle unten brannte ein gelbes Licht. Aber auch dort war niemand zu sehen, obwohl Mitsuru Kemba am Telefon gesagt hatte, dass sich im Erdgeschoss Wachleute aufhalten würden, die ihnen bestimmt entgegenkommen würden. Vor einer halben Stunde hatte der Geschäftsführer des Yoshikawa-Konzerns den Hauptkommissar geweckt. Kemba war mitten in der Nacht eine kleine Sache eingefallen, die er eigentlich schon längst hätte erledigen müssen. Er war aufgestanden und hatte einen der Nachtwächter angerufen. Aber der hatte sich nicht gemeldet. Kemba hatte auch die Handynummern von zwei anderen Wachleuten gewählt, aber ohne Erfolg. Da hatte er die Polizei alarmiert, die versprochen hatte, eine Streife vorbeizuschicken. Als Kemba erneut bei der Polizei anrief, erfuhr er, dass die Streife an Ort und Stelle gewesen war und festgestellt hatte, dass alles in Ordnung war. Hauptkommissar Niori machte sich nicht gern mehrere Stunden früher auf den Weg, aber er schuldete Mitsuru Kemba einen Gefallen. Und so hatte er sich mit Kemba für eine halbe Stunde später bei der Hauptverwaltung des Yoshikawa-Konzerns verabredet. Er hatte auch die ganz in der Nähe wohnende Akiko Nobura geweckt und sie angewiesen, ihn zu begleiten. Kurz darauf sahen sie die Lichter eines sich nähernden Autos. Es hielt vor dem Gebäude, und ihm entstieg ein etwa 60-jähriger Mann mit grauem Haar. Nyori erkannte in ihm sofort Mitsuru Kemba, einen entfernten Verwandten seiner Frau.
»Danke, dass Sie so schnell kommen konnten«, keuchte Kemba und drückte mit beiden Händen Nyoris Arm.
Akiko Nobura begrüßte Kemba mit einer Verbeugung.
»Die Nachtwächter reagieren nicht auf das Klingeln«, berichtete Nyori.
Kembas Miene verdüsterte sich.
»Ich habe doch gesagt, dass hier etwas nicht stimmt. Einen Moment, ich öffne die Tür.«
Kemba zog seine Codekarte hervor und schob sie ins Lesegerät. Der Schließmechanismus der Tür reagierte nicht.
»Seltsam«, murmelte Kemba. »Ich verstehe nicht, wie das sein kann.«
»Acht Wachleute sind ziemlich viele«, sagte Kensaburo Nyori laut. »Befindet sich in dem Gebäude etwas Wertvolles?«
»Da drin ist der Prototyp eines sehr wertvollen Geräts«, bestätigte Kemba. »Beziehungsweise die erste funktionierende, ans Stromnetz angeschlossene Einheit.«
»Um was für ein Gerät handelt es sich?« erkundigte sich Nyori.
Kemba zögerte.
»Das Projekt ist noch geheim«, sagte er ausweichend.
»Für uns kann es wichtig sein, das zu wissen«, beharrte Nyori, obwohl er wusste, dass er unhöflich war.
»Na schön. Im Kellergeschoss befindet sich ein Reaktor der Serie Rapid L.«
»Ein Kernreaktor?« fragte Nyori verblüfft. »So nahe beim Stadtzentrum von Osaka?«
Kemba legte die Stirn in ärgerliche Falten.
»Ich weiß, was du denkst. An diese Reaktion bin ich gewöhnt. Die Leute haben hysterische Angst vor Kernkraft, aber eigentlich ohne jeden Grund. Welche andere Energieform hat denn bisher so wenig Menschen umgebracht wie die Kernkraft? Außerdem ist der Rapid L ein sehr besonderer Reaktor.«
Im Halbdunkel erschienen die Lichter von zwei sich rasch nähernden Wagen.
»Da kommt wohl der Schlosser«, kommentierte Akiko Nobura. »Das kann noch keine der Streifen sein.«
»Der Rapid L ist ein sehr weit entwickelter Kernreaktor völlig neuen Typs«, fuhr Kemba fort mit einer von Sorge und Unsicherheit geprägten Stimme, in der gleichwohl auch Stolz lag. »Super kompakt, super sicher. Der Reaktor selbst ist nur 6 Meter hoch und 2 Meter breit. Er wiegt nur 7,6 Tonnen.«
»Aha«, sagte Nyori. »So, so.«
Der Schlosser hielt neben den Autos von Nyori und Kemba und kam die Stufen zu der Ebene des Eingangsbereiches herauf, auf der die drei standen.
»Werde ich hier gebraucht?«
»Sie sind an der richtigen Adresse«, sagte Nyori. »Würden Sie diese Tür da aufbekommen?«
Der Schlosser entnahm seinem Werkzeugkasten eine kleine akkubetriebene Eisensäge und drückte deren Blatt gegen den Riegel des Schlosses. Die Säge begann zu surren, erst leise und dann allmählich mit immer heftigerem und penetranterem Geräusch.
»Der Rapid L produziert Strom nicht mit einer Dampf- oder einer Gasturbine, so wie die altmodischen Reaktortypen«, fuhr Kemba fort. »Er wandelt Temperaturunterschiede mit Hilfe von neuartigen thermoelektrischen Zellen direkt in Strom um.«
»Das klingt fortschrittlich«, stimmte Nyori zu.
Nyori versuchte nicht, Kembas Vortrag zu unterbrechen. Er verstand, dass Kemba wirklich besorgt war und dass er seine Besorgnis durch Reden abbaute.
»Unsere neuen Zellen sind um das 2- bis 3-fache effizienter. Ein Rapid L erzeugt 200 Kilowatt Elektrizität in der Sekunde. Er eignet sich hervorragend als Energiequelle für ein einzelnes Wohnhaus oder ein Bürogebäude.«
Nyori sah Kemba verdutzt an.
»Aber Sie sprechen jetzt von Kernreaktoren. Wollen Sie damit sagen, dass man kleine Kernreaktoren im Keller von Wohnhäusern installieren könnte?«
Kemba nickte.
»Ganz recht. Die Wohnungseigentümergemeinschaften würden viel Geld sparen, wenn sie ihren eigenen Strom erzeugen könnten.«
»Das wär's dann«, sagte der Schlosser und öffnete die Tür einen Spalt breit.
Erstaunt betrachtete er die Tür und wandte sich dann an Nyori.
»Ich bin kein Fachmann in solchen Fragen, aber ich war immer der Meinung, dass Alarmanlagen spätestens jetzt angehen müssten.«
»Das ist zweifellos etwas eigenartig«, dachte Nyori.
In der Mitte der Aula befand sich die einsam und verlassen wirkende Empfangstheke. Kemba warf einen Blick dahinter. Auf einem U-förmigen Tisch standen Mikrofone, Überwachungsmonitore und ein paar Computer. Ein paar der Monitore waren an, und Nyori sah auf einem davon sich selbst aus der Vogelperspektive betrachtet. Auf einem anderen sah er, wie der Schlosser gerade mit seinem Auto zurücksetzte, um zu wenden. Doch der größte Teil der Monitore war dunkel. Sie waren abgeschaltet. War das normal? Hinter dem Tisch standen zwei Stühle mit Rollen. Niori fühlte sich unwohl. Wo waren die Wachleute?
»Sie haben gesagt, dass Sie keine Verbindung zu den Wachleuten bekommen haben«, bemerkte Akiko Nobura. »Und wenn nun mit dem Reaktor etwas passiert ist?«
Mitsuru Kemba schüttelte den Kopf.
»Das ist unmöglich. Der Computer des Reaktors steht ständig mit anderen Computern in Verbindung. Als ich von zu Hause wegfuhr, war alles in Ordnung. Die Temperatur war, wie sie sein sollte, bei 530 Grad.«
Plötzlich erstarrte Nioris ganzer Körper. Er deutete mit der Hand nach hinten in Kembas Richtung. Kemba wusste nicht, was Niori gesehen hatte, aber er sah, wie die Hand des Hauptkommissars unter dem Mantel verschwand. Als sie wieder hervorkam, war darin eine große, hässliche Pistole.